Ist das nicht ein toller Tag heute? Ich weiß ja nicht, wie es in der Schweiz war, aber wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland. Wir haben einen langen Winter gehabt und wir sind, glaube ich, diesmal Weltmeister im Schneeschaufeln geworden, auch bei uns. Wir wohnen auf so einem kleinen Hügel, muss ich ja hier sagen, in der Schweiz, auf einem kleinen Hügel vor der Stadt Lüdenscheid. Und jedes Mal, wenn wir dachten, jetzt haben wir den Winter endlich hinter uns, nächsten Morgen fanden wir uns wieder am Schneeschaufeln. Und es hört überhaupt nicht mehr auf. Und dann waren wir riesig und froh, dass wir die Einladung nach Brasilien hatten. Da scheint ja immer die Sonne. Und es ist einfach toll zu sehen, was Gott weltweit tut. Und wir haben das Vorrecht, über viele, viele Jahre an dem teilzuhaben, was Gott weltweit tut. Und was Gott auch in der Schweiz tut. In unserer ganzen Arbeit, Help International und Freichristliche Jugendgemeinschaft, gibt es viele Schweizer. Von Anfang an gab es immer wieder Schweizer. Ich wurde immer wieder in die Schweiz eingeladen. Und ich kann euch sagen, wir haben viele Schweizer in Leitung auch in unseren Diensten. Und ich bin immer wieder sehr berührt, was Gott in dieses Volk, in die Schweiz hineingelegt hat, an Qualität, an Stabilität, an Zuverlässigkeit, an Durchhaltevermögen. Nicht umsonst haben wir so viele Schweizer Leiter. Und neulich habe ich mich noch gefragt, wie kommt das eigentlich, dass wir so viele Schweizer bei uns haben? Ich habe keine richtige Antwort gefunden. Wir hatten letzten Oktober hatten wir unsere Missionskonferenz in Peking und da waren die Schweizer dann auch ein Thema. Und ich dachte immer wieder, wie kommt das, dass wir so viele Schweizer haben? Und jetzt letztes Wochenende haben wir ganz langjährige Freunde zu Besuch gehabt und sie ist Schweizerin und er Deutscher. Und beide waren bei uns Mitarbeiter. Und sie kommt aus Liestal, da in der Nähe von Basel. Und sie ist die Mitbegründerin unserer Arbeit, FCJG. Sie war schon 7 Jahre in Lüdenscheid, bevor wir überhaupt kamen. Und sie war Mitbegründerin unserer Arbeit. Und ich habe sie gefragt jetzt an diesem Wochenende, wie kam das eigentlich damals, dass du so als so ganz braves, konservatives Gemeindemädchen aus einer ganz braven, konservativen Kirche dann in so eine Jesus-Bewegung, Freaks, Hippies, Drogenabhängige, wieso bist du da so reingestoßen? Und sie sagte, ja, ein evangelischer Pastor hat mich immer wieder genervt und hat mich immer wieder gerufen, komm nach Lüdenscheid, helf mir in meinem Verlag. Und dann bin ich endlich gekommen und dann entstand diese Bewegung des Geistes unter Drogenabhängigen, unter kaputten Leuten und da wollte ich einfach dabei sein. Und dann dachte ich, boah, das ist toll, das ist toll. Sie wollte einfach dabei sein und da habe ich gesehen, in unserer Gründungsphase, die Wurzeln der FCJG Help International, die sind Schweiz und Deutschland. Und das ist toll. Und für uns ist es ein Vorrecht, dass wir die nächsten Tage hier mit euch zubringen dürfen, verbringen dürfen. Und wir wollen sehen, was Gott so für uns hat, oder? Gott ist gut. Ich weiß nicht, was man in der Schweiz so alles hört und redet in diesen Tagen, aber in Deutschland, da braucht man nur die Zeitung aufschlagen oder braucht man nur die Nachrichten anschauen oder eine Talkshow, da geht es nur um die Krise. Habt ihr schon mitgekriegt, ne? In Deutschland geht es nur um die Krise. Wir rutschen in die tiefsten Krise des Jahrhunderts oder des, was weiß ich. Und ich kann da gar nicht mit, weil ich glaube, dass dieses Jahr für uns ein gutes Jahr wird. Ein absolut gutes Jahr. Für meine Frau und für mich, für unseren Dienst wird dieses Jahr ein gutes Jahr. Warum? Weil ich so positiv bin oder weil ich das alles nicht sehe, was da passiert? Nein, weil ich an einen guten Gott glaube. Dieser Gott ist immer gut, egal wie die Umstände sind, in denen wir leben, egal welche Nöte uns gerade betroffen haben. Mein Gott verändert sich nicht. Mein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mein Gott, der mein Leben geschaffen hat, der verändert sich nicht. Er ist immer gleich. Und um diesen Gott auf einen Nenner zu bringen. Ich werde hier oft gefragt, weil ich auch auf der Straße sehr gerne predige. Da werde ich dann oft gefragt, wer ist denn dein Gott? Und dann fangen die immer an, mit mir über die Kirche zu diskutieren, obwohl ich gar nicht über Kirche gesprochen habe. Es braucht 3, 4 Anläufe, bis man Menschen in Deutschland, in der Schweiz ist das sicherlich anders, aber bis man Menschen in Deutschland mal dahin bekommen hat, dass sie merken, man redet nicht über eine Konfession, man redet nicht über eine Organisation, man redet über eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann fragen sie irgendwann, ja, wer ist denn dein Gott? Und dann habe ich eine einfache Antwort. Und die zieht sich durch mein ganzes Leben. Gott ist Liebe. Ganz einfach. Gott ist Liebe. Er ist nicht nur liebevoll oder manchmal liebevoll, je nachdem, wie er so gerade gelaunt ist, wie wir uns gerade so verhalten. Gott ist durch und durch Liebe. Und ich freue mich riesig, dass wir hier mit euch dieses Fest feiern können. Karfreitag, Ostern, die Auferstehung. Das hat nicht immer für mich eine große Bedeutung gehabt. Für mich war das, wie für viele Menschen heute in unserer Gesellschaft auch, Ostern, Karfreitag. Kommt da nicht der Nikolaus mit den Ostereiern oder so ähnlich? Ach nee, der kommt Weihnachten mit den Ostereiern. Soweit ist das ja schon irgendwie, geht das ja schon in unserer säkularisierten Gesellschaft. Für mich war das nicht anders. Obwohl ich christlich erzogen worden bin. Ja, ich bin lutherisch erzogen worden und freikirchlich erzogen worden. Meine Eltern gingen in beide Kirchen. Habe ich nichts verstanden von dem, was da alles so ablief. Absolut gar nichts verstanden. Johannes 3, Vers 16 wurde oft zitiert in unserer Familie, hing als Bibelspruch an der Wand. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich habe da überhaupt nichts mit anfangen können. Und es ist ja auch so, wenn Gott nicht die Lampe bei uns anzündet, oder nennen wir es in der frommen Sprache, uns Offenbarung über das alles schenkt, über das Kreuz, über das Grab, über die Auferstehung, über Himmelfahrt und ein Leben mit Jesus, ewiges Leben, das hier schon auf dieser Erde beginnt. Wenn wir nicht durch den Geist Gottes Offenbarung bekommen, dann sind wir tot dafür. Paulus hat das immer wieder gesagt, hat das auch immer wieder gebetet, dass Gott doch Gnade schenken möge, dass er uns die Augen des Herzens erleuchte und dass er uns die Ohren des Herzens öffne, damit wir wirklich durchblicken und verstehen. Ich wollte immer durchblicken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wollte immer durchblicken. Ich wollte immer hinter die Kulissen schauen und sehen, was ist eigentlich Sache in dieser Gesellschaft. Ich habe auch immer wieder empfunden, dass wir in einer großen Lügengesellschaft leben und dass da viel doppelte Moral ist, auch gerade bei Christen, dass da viel doppelte Moral ist, dass der Sonntags im Gottesdienst, da ist dieses Verhalten und dann geht es nach Hause und da ist schon wieder ein ganz anderes Verhalten und dann am Montag, da sieht es dann nochmal ganz anders aus. Ja. Und leider ist es auch so und so haben meine Eltern versucht, mich wirklich in diesen Lebensstrom der Liebe Gottes mit hineinzunehmen. Ich hatte sehr gute Eltern. Ich bin später nicht drogenabhängig geworden, weil in meinem Leben alles schief lief. Oder weil meine Erziehung so daneben war oder weil meine Eltern mich misshandelt haben oder missbraucht haben. Überhaupt nicht. Ich hatte sehr, sehr gute Eltern und sie meinten es sehr, sehr aufrichtig mit Gott. Und natürlich wollten sie, dass ich in ihr Fahrwasser hineinstoße und dass ich auch diesen Gott kennenlerne. Aber es braucht Offenbarung. Es geht nicht nur um Informationen. Es geht wirklich um Offenbarung durch den Heiligen Geist. Ich denke immer, das ist so wie mit dem Fallschirmspringer. Ja, die gut ausgebildet wurden, zwei Fallschirmspringer, die wurden sehr, sehr gut ausgebildet, wurden vorbereitet auf ihren ersten Sprung. Und der erste sprang raus, hatte die beste Ausrüstung, die es überhaupt nur gab, den besten Trainer. Der sagte noch, bitte vergiss nicht, die Reißleine zu ziehen. Das ist das Wichtigste beim Fallschirmspringen. Ah, der war so begeistert, jetzt geht's los. Boom, raus. Und er fällt und fällt und fällt. Mit 160 knallt er unten auf die Erde. Und das war's. Und dann kommt der zweite und springt raus. Selbe Ausbildung, selbe Informationen, selben Fallschirm, selben Trainer. Er springt raus und nach einiger Zeit zieht er die Reißleine. Puff. Und dann geht der Fallschirm auf und dann genießt er alles nur noch im freien Flug. Und kommt sicher unten an. Und so ist das sicherlich auch manchmal mit vielen, vielen Christen oder wenn es um das Leben mit Gott geht. Wir wissen viel. Und trotzdem fühlen wir uns wie so im freien Flug und sehen immer mehr, die Erde kommt immer näher und immer näher und immer näher und wir sehen überhaupt nicht, dass sich irgendwas mal öffnet und dass wir schweben und dass wir das alles genießen können. Wir sehen, wir prallen irgendwann fürchterlich auf und das war's. Obwohl wir diese Informationen hatten. Dieser zweite Fallschirmspringer, er hat die Reißleine des Glaubens gezogen. Und das ist so wichtig, dass wir irgendwann mal in unserem Leben dahin kommen, dass wir die Reißleine des Glaubens ziehen. Und ich habe lange nichts davon verstanden. Meine Eltern haben mich in gewaltige Erweckungsversammlungen mit hineingenommen. Und immer wieder kam dieses Wort, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich dachte, wovon reden die eigentlich? Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wovon in aller Welt reden die? Das sind so viele Kriege, da ist so viel Hass, da ist so viel Ungerechtigkeit. Da gibt es eine Minderheit von Menschen, die haben alles und der Rest weiß nicht, wie er überleben soll. Die existieren, die vegetieren gerade nur so dahin. Das kann man doch alles nicht so stehen lassen, das kann man doch nicht so akzeptieren. Und in mir wuchs irgendwie so ein Wunsch, die Welt verändern zu müssen. Ich finde das toll, wenn wir Träume haben. Mal ganz nebenbei finde ich das ganz toll. Ich liebe dieses Wort aus 1. Mose 37, wo morgens diese Brüder da am Tisch sitzen mit ihrem Vater und Josef taucht auf einmal auf und sagt, morgen hat euch euer Frühstück geschmeckt. Na, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Und die kamen sowieso schon nicht so richtig klar mit ihm, weil ihr Vater diesen Josef immer bevorzugt hat. Der saß da mit seinem Bossanzug schon beim Frühstück. Die Jünger saßen da mit ihrem Blaumann, die anderen Brüder. Die mussten hart arbeiten. Er war der Lieblingssohn des Vaters und da gab es eine Menge Konfliktstoff in der Familie. Und jetzt an diesem Morgen taucht er da wieder auf und sagt, ich habe einen Traum gehabt. Ja, was hast du denn geträumt? Ich habe geträumt, ihr werdet euch alle mal vor mir demütigen. Und übrigens, Papa, du auch. Oh weia. Das war der schwärzeste Tag erstmal in seinem Leben. An dem Tag entschieden die Jungs sich, ihren Bruder zu töten. Und nur Ruben hat für ihn eingestanden und hat dann dafür gesorgt, dass er nur in die Sklaverei verkauft wurde. Und ich glaube nicht, dass Josef verstanden hat, dass von diesem Tag an, von diesem Morgen an, das Trainingsprogramm, die Vorbereitung für die Erfüllung seiner Träume angefangen hat. Ich glaube nicht, dass die irgendwas davon verstanden haben. Aber so war das. Und ich habe als sehr junger Mensch schon diesen Traum gehabt, ich möchte gerne diese Welt verändern. Ich möchte etwas gegen Unrecht tun, ich möchte etwas gegen Krieg tun, ich möchte etwas gegen Hunger tun, ich möchte irgendwie, weiß nicht, die Revolution anfangen, wie auch immer die aussieht. Und ich habe das nicht in der Kirche entdecken können. Ich wusste nicht, dass die Kirche eigentlich da sein soll, um genau das zu tun. Salz der Erde, Licht der Welt. Wir sind bestenfalls manchmal so funzeln und stinken so vor uns hin. Ne? Oder so glimmender Docht und uiuiuiui, möchte man nicht so nahe kommen. Aber eigentlich haben wir eine andere Berufung. Ich wusste das nicht. Ich bin große Erweckungsveranstaltungen von dem Jans-Team und den Jans-Geschwistern mit hineingezogen worden damals. Und dann kamen da Tausende von Menschen. Und jedes Mal, wenn dazu aufgerufen wurde, wer sein Leben unter die Herrschaft Jesu stellen möchte, der soll nach vorne kommen, dann kamen Hunderte von Leuten nach vorne. Und ich spürte regelrecht die Erwartung meiner Eltern, na, wird er jetzt auch gehen? Aber da war überhaupt nichts in mir, was mich dazu bewegt hätte. Meine ganze Verwandtschaft von meiner Mutters Seite, die sind alle fromm. Und ich habe ab und zu mal meine Kindheit dort verlebt. Und dann war da auch so ein Zeltlager, so eine Zeltevangelisation. Und dann habe ich erlebt, wie die Jugend von drei Dörfern sich komplett bekehrt hat zu Jesus. Und alle waren sie begeistert und sprachen von Erweckung. Ich dachte, meine Zeit, was ist das denn für ein komisches Wort, für ein altmodischer Begriff. So langsam meldeten sich bei mir andere Dinge an, die Beatles und die Rolling Stones und Jeans und Lederjacken und Mädels und Partys und Motorräder. Und das war alles so langweilig und die Musik war erstmal langweilig, meine Zeit. Yeah, war das eine langweilige Musik. Und ich dachte, dass das Leben mit Gott, das, was so manche Christen führen, das ist bestenfalls was für alte Leute. Aber für mich als junger Mensch hat das überhaupt keine Bedeutung. Und meine Verwandten schlugen die Hände beim Kopf zusammen, als sie merkten, dass ich der Einzige bin, der nicht nach vorne kommt, als sich die Jugend von drei Dörfern bekehrt hat. dann hörte ich dann immer so Sachen, der ist schon total verdorben, der kommt aus der Stadt. Ich liebe Städte, bis heute liebe ich Städte. Ich mag das mal auf dem Berg zu stehen und so für eine halbe Stunde alles zu sehen, aber dann muss ich nach Zürich. Oder dann muss ich in Großstädte oder ins Ruhrgebiet oder ich muss dahin, wo die Menschen sind. Ihr habt ja mitgekriegt, dass wir auch Dienste in anderen Nationen haben und unser erster Dienst, der ins Ausland ging, ging nach Österreich, sehr weit weg, andere Kultur, andere Sprache. Vor über 20 Jahren hat uns Gott dorthin gerufen und wir sollten eine Reha für Drogenabhängige dort anfangen. Und dann bekamen wir so Angebote, wunderschöne Häuser auf den Bergen. Und ich dachte immer, was sollen wir da? Die Kühe brauchen das Evangelium nicht. Und dann kamen wir nach Wien. Und jetzt sind wir seit 20 Jahren in Wien und helfen dort über 20 Jahren Drogenabhängigen frei zu werden in Wien. Jesus hat immer zu den Menschen gedrängt. Immer zu den Menschen. Er war nicht auf der Flucht vor Menschen. Er war auf der Suche nach Menschen. Das Kostbarste für Gott bist du. Das Kostbarste für Gott ist ein Mensch. Ich habe keine Ahnung von all diesen Dingen gehabt. Und als ich dann mit 14 Jahren konfirmiert wurde, da habe ich mich nur konfirmieren lassen, weil ich da ordentlich Geld abkassieren konnte. Und ich habe da auch ordentlich Geld von meiner Sippe da abkassiert. Und dann habe ich mein erstes Gebet gesprochen. Ich wusste nicht, dass das ein wirklich wohlgefälliges Gebet zu Gott hin war. Vater unser habe ich gelernt, lieber Gott, mach mich fromm und wie die Gebete so all heißen. Ne? Aber da habe ich etwas anderes gebetet. Da habe ich gebetet, Gott, wenn es dich gibt, catch me if you can. Fang mich, wenn du kannst. Wenn es dich überhaupt geben sollte. Denn ich war überzeugt, Gott ist bestenfalls eine Idee für alte Leute, die das Beste hinter sich haben, die nicht mehr in Jahrzehnten rechnen, sondern nur noch in Jahren oder in Monaten. Und die brauchen etwas, weil es ist, glaube ich, ziemlich frustrierend, diesen Planeten verlassen zu müssen und zu sehen, es ist alles ganz schnell vorbei. Schneller als man denkt. Heute weiß ich das mehr als vor 40 Jahren. Ich dachte, für die ist Gott. Die brauchen sowas. Aber ich bin jung. Hurra, jetzt komme ich. Leben, pass auf, jetzt geht's los. Und ich habe gedacht, wenn es Gott wirklich gibt, dann ist er jetzt sauer mit mir, denn so kann man mit Gott nicht umgehen und dann wirst du in einen Verkehrsunfall verwickelt oder in eine todbringende Krankheit und du landest irgendwo unterm Sauerstoffzelt oder hast sonst irgendeine Plage am Hals für die nächsten Jahre. Es passierte gar nichts. Und ich kam zu der Überzeugung, ja, das mit Gott ist alles eine Lüge. Jetzt will ich leben, was das Zeug hält. Aber ich wollte nicht nur für mich leben. Ich wollte auch für andere leben. Da war etwas in mir drin und ich glaube, dass das in jedem Menschen drin ist. Ich glaube, dass jeder Mensch in sich das Bedürfnis hat, irgendwie auf dieser Welt etwas Gutes für andere tun zu wollen. So, dann kam das Ganze mit der Hippie-Bewegung, dann kamen die Drogen, die dementsprechende Musik, die dementsprechende Kultur, dann kam fernöstliche Mystik damit rein und transzendentale Meditation und dann bin ich rumgereist, und auf Demonstrationen gewesen und Schilder getragen und gegen den Vietnamkrieg und was weiß ich nicht alles. Das wiederholt sich ja alles, mehr oder weniger, immer von Generation zu Generation. Keinen Krieg, nur noch Frieden. Und dann in Hippie-Kommunen gewohnt, von einer Hippie-Kommune in die andere, von einem Land in das andere, Drogen genommen, Drogen verkauft, die Drogen wurden immer härter, die Polizei war hinter einem her. Es war alles ganz schön lustig. Und ich dachte, die armen Menschen, die das alles nicht erleben, die so versklavt auf diesem Planeten leben, ja leben sie, sie existieren doch bloß. Und sie machen Dinge, um zu existieren und dann irgendwann sind sie alt und das war's dann. Ich weiß noch, wie ich meine Lehre begonnen habe als Werkzeugmacher. Mein Vater kam eines Tages mit einem Lehrvertrag nach Hause, könnt ihr euch das vorstellen, und sagte, Sohn, unterschreib. Ich habe unterschrieben, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich wollte nur das Generve von meinem Vater loswerden. Denn ich war der Einzige aus meiner Schulklasse, der nicht wusste, was er werden wollte. Damals gab es noch keine Sozialarbeiter, sonst wäre ich Sozialarbeiter geworden. Und so fing ich da in dieser Firma an, in dieser metallverarbeitenden Firma, fing ich als Werkzeugmacher an. Und ich war ziemlich schockiert, weil ich sage, je älter die Leute waren, desto frustrierter sahen die aus. Entmutigt. Heute weiß ich, ein Leben im Glauben mit Gott, an Gott, das ist spannend. Das bringt auch Leben. Und ein Leben ohne Glauben, das ist deprimierend. Jemand, der nicht glaubt, der wird früher oder später sehr depressiv werden. Und das habe ich gesehen. Deprimierende alte Leute. Und ich dachte, das ist deine Zukunft. Und ich bin dann aus allem ausgestiegen. Absolut aus allem ausgestiegen. Ich dachte, ich bin der große Aussteiger. Habe gar nicht gemerkt, dass ich nur in dem großen Boot von einem Platz auf den anderen umgestiegen bin. Ich bin gar nicht wirklich ausgestiegen. Naja, und das Ganze geht dann so 10 Jahre und die Beziehungen gehen kaputt und du merkst, das, was du eigentlich möchtest, diese Welt verändern, zum Guten verändern, das schaffst du auch nicht. Du schaffst es noch nicht mal, dich selber zu verändern, deinen eigenen Charakter zu verändern. Ich war immer auf der Suche nach Liebe, ich war immer auf der Suche nach Geborgenheit, nach Anerkennung. Das ging alles in den Bach runter, absolut. Und tragisch wurde das, als dann links und rechts Freunde von mir starben, die Heroin nahmen und das nicht richtig handeln konnten. Und dann dachte ich, wow, jetzt muss man aber aufpassen hier. Manche sind jahrelang ins Gefängnis gegangen und haben sich da drin dann aufgehängt. Sowas ist alles in meinem Freundeskreis dann passiert. Und ich dachte immer, das kann dir nicht passieren, du hast das alles im Griff. Eines Tages merkte ich, ich habe das nicht im Griff. Und meine ganzen Träume von einer besseren Welt, alles war zerbröselt. So mit den Jahren habe ich herausgefunden, das passiert nicht nur Drogenabhängigen. Das passiert fast allen Menschen, die nicht in einer wirklich tiefen Liebesbeziehung mit Gott leben. Ich habe herausgefunden, dass gerade die Träume unserer Kindheit, wenn wir jung sind, dass das alles von Gott ist, der uns in diese Welt bringt, ganz bewusst geplant. Wir sind nicht zufällig auf diesem Planeten. Vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel, hat Gott dich schon gesehen. Und er ist dein Schöpfer. Und bei deiner Zeugung, da gab es schon einen unglaublichen Konkurrenzkampf, als diese ganz vielen kleinen Spermensamen da den Volltreffer landen wollten. Da gab es schon richtigen Kampf. Und du hast es geschafft. Bang, Volltreffer. Du bist ein Volltreffer Gottes. Das ist nicht zufällig. Und dann bist du unter dem Herzen deiner Mutter herangewachsen. Gott hat dich geschützt. Niemand durfte dich vorher umbringen. Und dann eines Tages erblicktest du das Licht der Welt. Und möglicherweise waren deine Eltern nicht glücklich. Oder vielleicht hast du gar keine Eltern. Oder nur ein Elternteil. Möglicherweise war das alles nicht glücklich und möglicherweise hast du schon im Mutterleibe gemerkt, du bist nicht erwünscht auf diesem Planeten. Aber ich kann dir etwas sagen und ich kann dir etwas versprechen. Einer war unglaublich glücklich, als du geboren wurdest. Als du deinen ersten Lebensschrei von dir gegeben hast. Da ist dein Vater im Himmel, der ist vom Thron aufgestanden, der hat Jesus hochgezogen zu seiner Rechten, hat ihm einen Klatsch auf die Schulter gegeben. Wow! Schau mal den René Bregenzer an. Das Beste, was wir hingekriegt haben bis zu diesem Moment. Einzigartig. Sagenhaft. Boah, was jetzt alles möglich wird. Die volle Liebe und die volle Annahme deines himmlischen Vaters war da. Und er hat dich ganz bewusst mit dieser Hautfarbe geschaffen. Er hat dich ganz bewusst mit dieser wunderbaren Schweizer Sprache geschaffen oder woher auch immer du kommst. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Holländisch gehört. Ist doch richtig, ne? Die Holländer, die Schweizer und die Mongolen, die haben im Himmel eine Abteilung. Die sprechen alle. Und im Himmel wird nur Deutsch oder Englisch gesprochen. Warum Englisch? Weil Amerikaner es nicht schaffen, eine zweite Sprache zu lernen. Und warum Deutsch? Das braucht eine ganze Ewigkeit, um es überhaupt zu lernen. Gott hat sich etwas dabei gedacht, dich als Schweizer zu schaffen, mit der Hautfarbe, in die Familie, in die du hineingeboren wurdest, der soziale Stand, die soziale Schicht, er hat das alles im Griff. Und da ist ihm nichts entgangen, er hat nichts übersehen. Und er hat dich aus einem einzigen Grund geschaffen, aus Liebe. Und er hat dich aus einem einzigen Grund geschaffen, dass du erkennst, von wem du kommst, für wen du leben sollst und wo es dann wieder hingeht. Das bisschen Leben hier auf dieser Erde, das ist so eine Generalprobe für die Ewigkeit. Die meiste Zeit deines Lebens wirst du nicht in der Schweiz verbringen oder auf dem Planeten Erde. Die meiste Zeit deines Lebens wirst du in der Ewigkeit verbringen. Die meiste Zeit. Und die große Frage ist, in welcher Abteilung verbringen wir dort unsere Ewigkeit? Verbringen wir unsere Ewigkeit in der Nähe unseres himmlischen Vaters, geliebt von Gott? Wir nennen es auch Himmel. Oder verbringen wir unsere Ewigkeit getrennt von Gott für alle Zeit und Ewigkeit in der Nähe des Teufels? Dieses Leben hier ist eine Generalprobe. Und Gott gibt dir die Jahre, um etwas richtig Gutes daraus zu machen. Eine Generalprobe von einem Orchester, die muss genauso gut sein, wie dann der erste Hauptauftritt und alle anderen danach. Deswegen, unser Leben ist so etwas Kostbares, so etwas Wertvolles von Gott geschenkt. Im Psalm 139 lesen wir, dass alle Tage unseres Lebens in ein Buch geschrieben sind. Alle Tage, die da waren, die da sind und die da sein werden. Lest mal Psalm 139, ein herrlicher Psalm. Manche sagen ja, der Mensch ist nichts, der Mensch ist, ach, schau mal, in die Natur rein, überall, wo Tiere leben, da ist es schön sauber. Und dann, wo findest du Müll, wo findest du Mist, wo findest du Dreck, da, wo die Menschen leben. Aber ich möchte etwas sagen, der Mensch ist die Schöpfung, die Krone der Schöpfung. Im Psalm 8 lesen wir, dass der Mensch, dass du nur ein bisschen kleiner bist als Gott. Und er hat dich mit Herrlichkeit, mit Gnade, mit lauter schönen Sachen hat er dich geschmückt und gekrönt. Jeder Mensch, egal ob es ein Buddhist ist, ob es ein Moslem ist, ob es ein Hindu ist, ein Christ ist, ein Atheist, egal welche Hautfarbe er hat, jeder einzelne Mensch ist von Gott geschaffen und von Gott geliebt. Manchmal kann man da so seine Schwierigkeiten mitbekommen. Als ich vor über 20 Jahren das erste Mal nach Shanghai kam, alle gelbe Haut, selben Gesichter, Schlitzaugen, blaue Anzüge, so liefen sie damals noch rum. Und Tausende von Menschen auf der Straße. Und ich dachte, Gott, über 1 Milliarde Chinesen. Ist das wirklich so, dass du jeden Einzelnen aus Liebe geschaffen hast? Gibt es einen Menschen, den du mir zeigen kannst, an dem ich das entdecken kann? Und wir gingen da durch die Straßen, beten stundenlang. Und dann waren meine Frau und ich eines Abends in so einem Friendship Store. Da durften keine Chinesen rein, nur Ausländer konnten da Kaffee trinken und ein bisschen was einkaufen. Damals war China noch ganz anders. Und dann saßen wir da drin und da saß da diese Chinesin. Und ich dachte, die muss aus Hongkong kommen, denn Mainland-Chinesen durften da ja nicht rein. Und die strahlte uns immer so an und wir strahlten so zurück. Und dann haben wir uns getroffen und dann stellte sich heraus, sie ist eine Studentin aus Shanghai. Und sie dachte, wir sind Amerikaner. Und dann sagte sie, könnte mich aus China rausbringen. Könnte mich mit nach Amerika nehmen. Und wir sagten, nein, geht nicht. Wir kommen aus Deutschland. Nehmt mich mit nach Europa. Ich sagte, das können wir nicht. Und dann haben wir eine Beziehung mit dieser Frau angefangen, haben uns jeden Tag getroffen. Dann haben wir ihnen ein christliches Comic, das Evangelium, als Comic in Mandarin haben wir ihr eines Tages gegeben. Mitten in dieser Millionenmetropole. Ein Mensch. Pickt Gott raus. Und sie kommt am nächsten Tag an und wir merken, sie ist total verändert. Ich sage, hast du das Heft gelesen? Wir hatten eine Übersetzerin aus Hongkong dabei, sodass wir uns unterhalten konnten. Ja, sagt sie. Ich sage, und was? Dieser Jesus, sagt sie. Dieser Jesus. so ein guter Mensch. Ich habe all die Wunder gelesen. Es hat mich fasziniert. Und dann fing sie an zu weinen. Und sie sagte, was ich nicht verstehe, ist, dass die Menschen diesen guten Menschen da, diesen guten Jesus an dieses Kreuz genagelt haben. Der hat nichts Schlimmes getan. Der hat keine Verbrechen getan. Der hat nur gute Dinge getan. Und sie fing an zu weinen. Und ich dachte schon, oh, das Wesentliche hat sie nicht begriffen. Und plötzlich fing ihr ganzes Gesicht an zu strahlen. Und dann sagte sie, aber dann habe ich weiter gelesen. Und Gott, unser Vater im Himmel, hat diesen Jesus wieder von den Toten auferweckt und erlebt. Wisst ihr das? Sie fing uns an zu predigen. Sie war noch gar nicht bekehrt, oder doch? Und dann fragte sie, kennt ihr diesen Jesus? Ich sage, aus dem Grund sind wir hier. Und an dem Tag hat Jeannie, so hieß sie, in einer Millionenmetropole voller Menschen, die alle gleich aussahen, alles Atheisten, hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Halleluja. Dann wurde sie mit dem Heiligen Geist getauft und musste abtauchen in die Untergrundkirche, denn sie wurde sofort verfolgt von der Öffentlichkeit. Das ist unser Gott. Der sieht dich. Er kennt dich. Die Bibel sagt, er kennt deinen Namen. Er sieht dich in deiner Verlorenheit. Er sieht deinen inneren Schrei nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Frieden. Er sieht das alles. Damals, als ich auf der Drogenszene war, da ist niemand zu mir gekommen, hat mir das verkündigt. Ich habe nicht einen Christen in 10 Jahren getroffen, draußen in der Wildnis, draußen in dem wilden Leben. Ich habe nicht einen Christen getroffen, der zu uns gekommen ist. Hey, es gibt einen Gott, der dich wirklich liebt. Dem es was ausmacht, dass du dich zerstörst. Dass du das bisschen Leben, was du hier hast, auch noch kaputt machst. Und dann muss Gott halt eben selbst eingreifen. Und Jesus hat gesagt zu seinem Volk, es heißt ja über Jesus, er kam in sein Eigentum damals und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein, Johannes 1. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann hat er ihnen gepredigt, und wenn diese schweigen, dann werde ich aus den Steinen werde ich Kinder erwecken. Für Gott ist es möglich, aus Steinen Kinder erwecken. Und mittlerweile war ich so hart wie ein Stein. Ich war so hart wie ein Stein. Ich habe die Drogen verkauft mit der Pistole in der Tasche. Und wenn sie nicht freiwillig kaufen wollten, habe ich die Pistole rausgeholt. Für meine Eltern war das eine Katastrophe. Aber sie haben nie aufgehört, mich zu lieben und sie haben nie aufgehört, für mich zu beten. Gib nicht auf. Wenn du ein bewusster Christ bist, egal wo du im Moment stehst innerlich mit deiner Beziehung zu Gott, gib nicht auf. Und dann auf einer Drogenparty ist es dann passiert. Ich habe mir das nicht träumen lassen, aber wir haben viel Drogen genommen und wir lagen auf unseren Matratzen mit unseren Mädels rum und Pink Floyd und Led Zeppelin und wie sie alle heißen, haben gespielt. Und wir waren so richtig im Drogenrausch. Wir wussten nicht, dass damals zu der Zeit weltweit eine Jesusbewegung stattfand und dass Gott zu dieser Zeit damals weltweit seinen Geist auf all diese Menschen ausgegossen hat. Wir wussten da gar nichts von. Wir waren so weit weg von dem ganzen Geschehen, was sich Kirche nennt oder Erweckung, wie die Sonne von der Erde. Aber auf dieser Drogenparty, plötzlich, nach 10 Jahren, hat Gott mein Gebet gehört, dass ich nach meiner Konfirmation gesprochen habe. Erinnert ihr euch? Catch me if you can. Er kann. Und plötzlich, in einem Moment, und ich liebe diesen Begriff plötzlich, der kommt einige Male in der Bibel vor, unter anderem auch bei der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Das war nicht eine nette religiöse Veranstaltung. Da passierte plötzlich etwas, bumm, und dann ging das aber los. Und plötzlich auf dieser Drogenparty fing ich an zu beten. Ich war voller Furcht. Ich war so am Ende, ich spürte, ich bin absolut ausgebrannt. Ich kam mir vor wie eine Kerze, die von beiden Seiten angezündet war. Und jetzt ist Ende. Ich machte mir Gedanken darüber, wie kann ich mich am besten umbringen. Da waren dämonische Kräfte an mir am Zerren, nach links und nach rechts. Und ich merkte, die Geister, die ich gerufen habe, die werde ich nicht mehr los. Und plötzlich entdeckte ich mich, wie ich zu Gott schrie, in meinem Herzen zu Gott schrie. Und ich sagte, Gott, wenn es dich gibt, ich brauche dich jetzt. Nicht nächste Woche, nicht im ewigen Leben. Ich brauche dich jetzt, wenn es dich gibt. Jetzt kannst du mal was tun. Ich habe mit nichts gerechnet. Und sehr oft sind wir gefragt worden, wie war das denn damals, als Gott in dein Leben kam? Das ist fast unerklärbar. Aber lass es mich so ein paar Begriffe hier heute Morgen festhalten. Plötzlich kam ein unglaublich tiefer Friede in mein Leben. Und das war etwas anderes als Waffenstillstand. Waffenstillstand in einer Familie, Waffenstillstand zwischen zwei Nationen, irgendwelche Friedensverträge. Das war etwas anderes wie, boah, du hängst auf irgendeinem Festival, ne, und du hörst Deep Purple und wie sie alle heißen und bist total bekifft und dann fühlst du dich so auch so friedlich da mit ein paar tausend jungen Leuten. Dieser Friede, der in mein Leben kam auf einmal, ich merkte, boah, der senkte sich in mein Herz und ich hatte ein weiteres Gebet, das will ich nie mehr vermissen. Das nächste, was passierte, es war so, als wenn ich in der Liebe Gottes gebadet werden würde. Boah, ich dachte, ich bin am Ziel. Ich hatte keine Ahnung, was da alles passierte, aber ich bin am Ziel. Boah, ich werde in der Liebe Gottes gebadet. Und das Übernächste, was war? Freiheit. Ich wusste, ich werde nie mehr Drogen nehmen. Ich bin frei. Und ich wusste noch eins. Ich habe eine Begegnung mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dem Gott, der der Autor der Bibel ist. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht, aber ich wusste, das wird mein Leben total verändern. In dem Moment habe ich die Reißleine des Glaubens gezogen. Back. Und ich war bereit, alle Konsequenzen zu tragen, die das kosten würde. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das geht. Das Erste, was ich gemacht habe, ist zu meiner Freundin gegangen. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Ich sage, Rene, Gott ist im Haus. Sie sagt, ja, ich weiß. Und sie hatte ihn schon erfahren. Schon unabhängig von mir in einer wilden Drogenparty. Das machte mich total mutig. Also bin ich aufgesprungen, Licht angemacht, die Musik aus. Und ich sagte, Gott ist im Haus. Oh je, je. Da habe ich eine Abfuhr erlebt. Du frommer Spinner, ey, jetzt bleibst du auch noch auf dem Trip. Seh zu, dass du da wieder runterkommst. Und alle meine Freunde, kübelweise kaltes Wasser haben sie auf mich ausgegossen. Aber es ging nicht. Es ging nicht, das Feuer fing immer mehr an zu brennen. Und am nächsten Tag sind wir ausgezogen aus dieser ganzen Hippie-Kommune. Und dann fing unser Leben mit Gott an. Eine wirkliche Begegnung mit Gott verändert alles. Absolut alles. Ich spreche hier nicht von Religion. Ich spreche hier nicht von einem Sonntagsglauben. Ich spreche nicht von einer Sonntagsreligion, die mit dem Alltag nichts zu tun hat. Von dem Moment an habe ich mir gedacht, das willst du 24 Stunden am Tag leben. Das Erste, was wir dann gemacht haben, wir haben uns eine Bibel besorgt. Dann haben wir uns in die Bibel reingegraben. Und weil ich meine Bücher immer hinten angefangen habe, ich mochte nie Filme und Bücher ohne Happy End. Es gab schon genug Entmutigendes. Und solche Filme und Bücher mochte ich nicht. So dachte ich, schaust du in die Bibel, schaust du mal so ganz hinten rein. Wie geht das für dich aus, wenn du hier weitermachst? Und dann habe ich gelesen von Johannes, was der alles für Gesichter und Träume hatte. Und ich war mir nicht sicher, ob er nicht doch LSD genommen hat. Aber ganz am Ende der Bibel, da steht etwas Wunderbares. Und das möchte ich, dass wir das heute Morgen noch hören. Da steht etwas von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde. Da steht, dass Gott alles neu machen wird. Nicht nur verbessern, er wird alles neu machen. Da heißt es, da wird kein Schmerz mehr sein. Da wird kein Tod mehr sein. Da wird kein Leid mehr sein. Kein Geschrei. Und Gott wird abwischen alle Tränen.
Und er selbst, Gott, wird ihr Gott sein und wird mitten unter ihnen wohnen. Und dann heißt es, und siehe, ich mache alles neu. Nicht nur ein bisschen das Denken, nicht nur ein bisschen die Gefühle, nicht nur ein bisschen der Gottesdienststil wird verändert oder eine andere Theologie. Er macht alles, alles neu. Ich möchte mit einer Weihnachtsgeschichte schließen. Es sind Australien, fand der Stadt. Da gab es einen reichen Farmer, sehr reich, viele Ländereien. Er war Witwer, hatte einen einzigen Sohn. Und die haben es verstanden, Geld zu machen. Und haben viel Gutes getan mit ihrem Geld, aber sie haben auch eine gewisse Lebenskultur gepflegt. Und der Vater und der Sohn, sie haben es geliebt, teure Gemälde zu kaufen und in ihrem Farmerhaus aufzuhängen. Und da hing Van Gogh, da hing Leonardo da Vinci und Chagall, da hingen sie alle. Und wenn die von der Arbeit kamen und haben gegessen und sind so durchs Haus gegangen und nicht selten haben sie sich in so ein Detail von irgendeinem Gemälde versenkt und dann haben sie gefachsimpelt. Und der Vater und der Sohn hatten eine absolut gute Zeit miteinander. Und dann eines Tages kam der Einberufungsbescheid für den Sohn, er musste in den Krieg. Das Ganze fand in Australien statt und der Sohn ging weg und der Vater wusste, es kann sein, dass er nicht mehr wiederkommt. Aber von Zeit zu Zeit bekam er Postbriefe und das war immer ein gutes Zeichen für ihn und hatte sich gefreut. Eines Tages blieb die Post aus. Warum eine Weihnachtsgeschichte? Es fand am heiligen Abend statt. Morgens klopfte es an seine Tür. Ein Soldat stand vor der Tür, sehr dünn, sehr abgemagert. Seine Uniform hing fast nur noch in Fetzen an ihm runter und er sagte: Ich bin ein Freund Ihres Sohnes, wir waren zusammen an der Front und ich möchte Ihnen etwas erzählen, ich möchte Ihnen eine Nachricht überbringen. Und der Vater merkte, es war keine gute Nachricht. Er hat den Soldaten reingelassen und der Soldat hat dem Vater dann erzählt, wie sein Sohn beim Bergen von Verwundeten, wie ihn dann eine Granate getroffen hat und das war's. Der Vater fing an zu weinen. Der Soldat schaute sich im Haus um und sagte, wow, all die Bilder. Ihr Sohn hat mir immer wieder erzählt, was für gute Zeiten sie hatten. Wenn sie vor diesen Bildern standen nach der Arbeit. Ich bin auch ein Künstler, sagte der Soldat, und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Und er gab ihm so ein kleines Geschenk. Er sagte, Sie können das auspacken. Und er packte es sofort aus, der Vater. Und dann sah er, wie der Soldat ein Porträt gemalt hat von seinem Sohn. Ein richtig schönes Porträt, gut getroffen. Boah, und der Vater hat es an sein Herz gedrückt und hat noch mehr geweint. Der Soldat ging weg und dann hat der Vater einen Platz gesucht im Haus und dann hat es neben Chagall und Leonardo da Vinci boah, mitten reingehängt. Und von dem Moment an war das sein Lieblingsbild. Dann starb der Mann. Ein riesiges Erbe. Niemand war da zum Beerben. Und es war testamentarisch verfasst, alles sollte versteigert werden. Also kamen sie von überall mit den Koffern und was weiß ich nicht und Schecks. Jetzt ging es aber los. Die berühmtesten Museen haben ihre Abgeordneten geschickt. Und dann kam der berühmte Tag der Versteigerung. Und der Auktionär eröffnete die Versteigerung und er hob dieses Porträt von dem Sohn hoch, dieses kleine Porträt. Und er sagte so, das war der Wille des Vaters, dass wir mit diesem Bild hier anfangen, dass wir das Bild zuallererst versteigern. Wer bietet etwas? Alle gucken sie, was ist denn das für ein Bild? Kennt ja kein Mensch, das hat überhaupt keinen Wert. So ein Geraune ging los. Und naja, keiner wollte etwas bieten. Und dann da hinten war so der Nachbar, der kannte den Sohn, der kannte die ganzen Verhältnisse, sagte, ich biete $200. Niemand bietet mehr. $200, niemand bietet. Wer bietet 300? Niemand bot 300. Es wurde langsam peinlich. und immer unruhiger. Und dann sagte der Auktionär, okay, $200 für den Sohn zum Ersten, $200 zum Zweiten, $200 zum Dritten. Die Versteigerung ist beendet. Denn da ging der Tumult aber los. Boah, da gab es fast Schlägereien. Und als sich das alles ein bisschen beruhigt hatte, da schrien dann einige, können Sie uns das erklären? Wir sind so weit angereist, wir haben Beauftragung für die und die Bilder. Warum ist das jetzt alles zu Ende? Und der Auktionär sagte, ja, hört mir mal genau zu. Es war der Wille des Vaters, dass wer den Sohn nimmt, dass dem alles andere dazu geschenkt wird. Halleluja. Es ist der Wille des Vaters, dass wer den Sohn nimmt, dass ihm alles andere dazu geschenkt wird. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Es ist der Wille des Vaters, wenn du Jesus nimmst, dann wird dir nicht nur ein bisschen die Verbesserung deiner Probleme und der Nöte versprochen, sondern dann wird die ganze Fülle, die in Gott ist, das ganze Leben, das ist Gott ist, vollkommener Frieden, vollkommene Freiheit, vollkommene Versöhnung, alles. Wohlstand auf allen Ebenen, wenn du so willst. Ich bin ein Wohlstandsprediger. Ja, ich glaube, wenn es einem seelisch gut geht, das ist ein Wohl Gottes. Wenn jemandem die Sünden vergeben worden sind, das ist ein Wohl Gottes. Wenn bei uns Drogenabhängige frei werden, das ist ein Wohl Gottes, oder? Wenn jemand von Dämonen befreit wird, das ist ein Wohl Gottes. Wenn jemand auf Spur kommt mit Gott und sich in ihn verliebt, das ist ein Wohl Gottes. Dass wir hier heute Morgen zusammensitzen, ist ein Wohl Gottes. Wer den Sohn hat, wer ihn empfängt, dem gehört alles. Halleluja. Das ist die gute Nachricht. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Gott liebt dich. Da könnte ich viel zu sagen, aber der Hauptgrund ist der, dass Jesus Christus für dich vor 2000 Jahren, der von keiner Sünde wusste, an diesem Kreuz verblutet ist für dich. Und als er starb, war das auch kein Unfall. Als er starb, das Blut von ihm runterfloss. Der Teufel triumphierte, aber Jesus ausrief, es ist vollbracht. Da hat dich dein himmlischer Vater durch den Tod Jesu mit deinem himmlischen Vater versöhnt. Und wenn du den Sohn Gottes empfängst, wenn du die Reißleine des Glaubens hier ziehst und ihn empfängst und ihn persönlich einlädst in dein Leben, dann geht's aber los. Dann wirst du erstmal merken, was es bedeutet, Leben zu haben. Dann wirst du erstmal merken, was es eigentlich bedeutet, warum du auf diesem Planeten bist. Und dann wirst du merken, Gott wird dich gebrauchen und wird eine riesen Leuchtspur hinter dir herziehen und keinen Scherbenhaufen. Und wenn du dann eines Tages zu deinem Schöpfer gehst, dann wird man nicht sagen, mal gut, dass der weg ist. Dann wird die Welt traurig sein, weil diese Welt wieder einen guten Menschen verloren hat, einen Menschen, der das Wohl Gottes in diese Welt hineingebracht hat. Halleluja. Lass uns aufstehen zum Gebet. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Noch leben wir nicht in der Zeit, wo alles Leid und jeder Schmerz und der Tod weggenommen wird. Wo du einen neuen Himmel schaffst, eine neue Erde. Wo du wirklich alles neu machst. Bis in das Universum hinein. Noch leben wir nicht in dieser Zeit her, aber wir leben in einer Zeit, in der du dich immer wieder neu persönlich vorstellst, durch dein Wort, durch deinen Geist. Und auch heute Morgen möchtest du, Jesus, das Einzelne, die Reißleine des Glaubens ziehen. Und das ist das, was die Bibel sagt, wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und von den Toten auferstanden ist und lebt. Und wer ihn als diesen lebendigen Gott empfängt in seinem Herzen, die Bibel sagt, dass derjenige wirklich gerettet wird. Nicht nur von irgendetwas, sondern auch zu etwas. Zu etwas. Ein Leben mit Hoffnung, ein Leben mit Zuversicht, ein Leben mit Mut, ein Leben mit Glauben, ein Leben mit Beziehungsfähigkeit, ein Leben mit Freude. Danke, Jesus. Und ich spüre heute Morgen, während wir hier so im Gebet sind, dass Einzelne hier sind, die entdeckt haben heute Morgen, dass diese Art von Beziehung zu Gott, dieses Leben, das ist nicht in meinem Herzen. Ich weiß zwar vieles, aber das kenne ich nicht. Und du möchtest heute Morgen Jesus so in dein Leben hineinnehmen. Du möchtest diesen Sohn empfangen. Und mit ihm dann alles, was dazu gehört. Wenn das dein aufrichtiger Wunsch ist, kannst du mal deine Hand heben. Ich möchte für dich beten. Ja, danke Jesus. Lass ihn mal oben. Weil Gott streckt jetzt auch seine Hand zu dir aus. Wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Ich möchte hier mit dir beten. Kannst du kommen? Kommt doch bitte nach vorne, alle, die ihr euch jetzt gemeldet habt. Das ist ein besonderer Moment Gottes. Gott hat dir die Lampe in deinem Herzen angeknipst. Es geht nicht um heute Nachmittag, es geht nicht um heute Abend, es geht nicht um morgen, es geht um das Jetzt. Und in der Bibel heißt es immer jetzt, heute, in diesem Moment, wenn du die Stimme Gottes hörst, verstock dein Herz nicht. Halleluja. Wollen wir Jesus mal einen Applaus geben dafür? Ich glaube, da sind noch mehr. Danke, Jesus. Ich glaube, da sind noch mehr. Und ich möchte dich einfach ermutigen, frag mal deinen Nachbarn, ob er das Leben aus Gott hat, von dem ich gesprochen habe. Wenn nicht, nimm ihn an die Hand. Nimm ihn mit nach vorne. Wir sind doch alles Missionare, ne? Entweder müssen wir gerettet werden oder wir retten. Dazwischen gibt es doch nichts Großes, oder? Frag mal deinen Nachbarn. Manchmal trauen sich Leute nicht. Die brauchen jemanden, der... Dann bring ihn mit nach vorne. Ministry-Leute. Gibt es auch Ministry-Leute hier? Ja, könnt ihr auch mal mit nach vorne kommen? Ich habe gehört, gibt es Ministry-Leute. Ja. Danke, Jesus. Ja, toll. Vielleicht lässt mich das noch sagen. Als ich zum Glauben kam und dann die ersten Versammlungen dieser Art kennenlernte, ich war schon gläubig. Ich war frei. Ich habe nie wieder Drogen genommen danach. Aber jedes Mal, wenn ein Aufruf kam, war etwas in meinem Herzen. Es hat mich nach vorne gezogen. Manchmal dachte ich, Walter, du bist verrückt. Du bist gerettet. Du hast dein Leben schon Jesus gegeben. Warum rennst du immer wieder nach vorne? Und ich hatte solche Zweifel manchmal und Kämpfe in mir selbst. Aber ich bin so froh, dass ich immer wieder gegangen bin. Und eines Tages habe ich Gott gefragt, warum zieht mich das jedes Mal nach vorne, wenn so ein Aufruf kommt? Und der Geist Gottes sagte zu mir, es ist mein Ziel. Und du wirst den Tag erleben, da wirst du da ganz ruhig sitzen und wirst dich erfreuen an all denen, die da nach vorne kommen. Aber solange du dieses Ziehen in deinem Herzen spürst, geh. Und ich bin immer wieder gelaufen. Und je länger ich gläubig werde, desto verrückter wurde ich fast dabei. Aber jedes Mal, wenn ich vorne ankam, hatte ich so einen Frieden. Und ich weiß heute ganz genau, jedes Mal, wenn ich vorne stand, ist etwas weiteres an Gnade in meinem Leben durchgebrochen. Warum sage ich das? Wenn du das hast, diese Zweifel, Mann, eigentlich, ne? So dein Kopf sagt dir, eigentlich ist das nicht dein Platz da vorne, eigentlich ist das dein Platz. Das ist dein Platz, wenn du keine Gewissheit deines Heils hast. Es gibt die Gewissheit des Heils. Wir nennen das Heilsgewissheit. Wo der Geist Gottes dir bezeugt, brauchst nicht mehr nach vorne kommen. Du bist wirklich durch. Wenn du das nicht hast, ist jetzt noch der Moment, wo du kommen kannst. Lass uns einfach beten jetzt. Und ich möchte, dass ihr, die hier nach vorne gekommen seid, dass ihr selber betet. Ja, dass ihr selber euren Mund öffnet. Es ist nicht nur der Glaube, es ist auch das Bekenntnis. Deswegen fang an und sprich mal mit Jesus. Schütte ihm mal dein Herz aus, wenn du hier nach vorne gekommen bist. Sprich einfach ein paar Worte mit ihm.
Er liebt deine Stimme. Weißt du das? Er liebt deine Stimme. So schließ mal deine Augen und rede mit ihm. Schau nicht auf mich. Von mir kommt kein Heil. Von mir kommt nur das Wort. Das Heil kommt von Jesus. Und das Heil kommt in dein Leben, wenn du jetzt anfängst, mit ihm zu sprechen. Sag ihm, es tut dir leid, wenn du von ihm weggerannt bist, wo du gesündigt hast, was auch immer. Danke, Jesus. Mach dich frei von nur Denken oder nur Fühlen. Sprich mit ihm. Wer in seinem Herzen glaubt und bekennt und sagt etwas, der wird gerettet werden. Sonst wird das nicht funktionieren. Danke, Jesus. Und ihr könnt vielleicht eure Hände ausstrecken, die habt ihr zum Segnen da. Und segnet die Menschen, die hier vorne stehen. Sprecht doch Segensgebete aus, dass sie durchbrechen. Dass sie diesen lebendigen Sohn Gottes erleben und dass sie Veränderung ihres Lebens erleben. Geht in die Fürbitte für die Menschen, die hier vorne stehen. Seid aktiver Teil hier von dem, was geschieht. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus.